Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Aus der Ukraine werden weiter heftige Angriffe auf einzelne Städte gemeldet. Florian Kellermann, unser Korrespondent in Moskau, hat uns heute Morgen geschildert, wie die Nacht in der Ukraine verlaufen ist.
Ja, sie war vor allem für Kharkiv, die zweitgrößte ukrainische Stadt, die im Nordosten des Landes liegt, sehr schlimm. Es gab dort offenbar ganz heftigen Beschuss. Das sieht man an Videos. Es sind Raketen eingeschlagen in Wohnviertel. Vor allem ein Studentenwohnheim einer militärischen Universität ist dabei getroffen worden. Außerdem sind auch Straßenkämpfe in Kharkiv gemeldet worden. Offenbar sind da russische Fallschirmjäger eingedrungen. Beschuss von Wohnvierteln gab es auch in anderen Städten. In Zhytomyr zum Beispiel, da haben ukrainische Quellen 4 getötete Zivilisten gemeldet. Ja, ansonsten gehen die Kämpfe eben auch am Boden weiter. In Cherson im Süden der Ukraine ist die russische Armee weiter auf das Stadtgebiet vorgedrungen. Der Bahnhof und der Flusshafen wurden eingenommen. Und es gibt heftige Kämpfe um die Stadt Mariupol am Asowschen Meer. Da will Russland seine beiden Truppenteile verteidigen, den aus Osten vom Donezbecken und den aus Westen, der von der Krim kommt.
Ein großer Militärkonvoi der russischen Streitkräfte rückt derzeit auf die ukrainische Hauptstadt Kiew vor. Dort erwartet der Militärexperte Thomas Wiegold eine neue taktische Ausrichtung der russischen Armee.
Es steht leider zu befürchten, nachdem die Russen mit ihren Vorstößen am Boden ja an vielen Stellen nicht so vorangekommen sind, wie es offensichtlich geplant war, dass zunehmend Angriffe mit Artillerie, mit Raketen, mit Marschflugkörpern und auch Luftangriffe das Bild bestimmen werden. Und das wird sicherlich die Situation für die Menschen in Kiew sehr verändern.
Der Militärexperte Thomas Wiegold. Ario Degani ist deutscher Staatsbürger und er lebt mit seiner Familie in einem Vorort von Kiew. In dieser Sendung hat er heute Morgen geschildert, dass er sich bereits auf den Kontakt mit russischen Soldaten vorbereite.
Also wir haben neben unserer Familie, das sind 4 Personen, meine Frau, die 2 Kinder, Theo und Lua, 4 und 6 Jahre alt, und meine Person, haben wir noch 5 weitere aufgenommen, Freunde. Und laut unserer Absprache werden dann meine Frau und ich auf die Truppen zugehen oder an die Tür gehen mit unseren Pässen und dann hoffen, dass alles gut geht. Wir haben die Fenster abgeklebt, wir haben andere Sachen, aber an sich kann man sich ja davor nicht schützen. Und wenn es irgendwann soweit ist, dann müssen wir einfach mit diesen Truppen versuchen zu sprechen und dann abwarten, was passiert.
US-Präsident Joe Biden hat in seiner ersten Rede zur Lage der Nation im US-Kongress die Entschlossenheit bei den Sanktionen gegenüber Russland betont. Katrin Brandt.
Präsident Biden bekam viel Applaus, als er ankündigte, dass nun auch der US-amerikanische Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt wird. Präsident Putin sei isolierter denn je und er habe sich geirrt, sagte Biden. Der Westen sei bereit gewesen und Putin sei auf eine Wand der Stärke gestoßen. Auch wenn er auf dem Schlachtfeld Erfolge erziele, werde er doch langfristig einen hohen Preis zahlen. Den Amerikanern versprach Biden, er werde die amerikanische Wirtschaft und die Verbraucher vor den Folgen des Krieges beschützen, unter anderem durch die Freigabe von 30 Millionen Barrel Öl aus der strategischen Reserve.
Auch über die deutsche Energieversorgung wird vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges diskutiert. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte hier bei uns im Deutschlandfunk, dass Sicherheit im Zweifelsfall wichtiger sei als Klimaschutz.
Aber dieser Zweifel sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Grunde genommen die Unabhängigkeit und Souveränität in der Energiepolitik und eine klimaneutrale Energieproduktion das Gleiche sind. Das ist gemeint, wenn man sagt, erneuerbare Energien schaffen uns mehr Freiheit oder auch außenpolitischen Freiraum. Das heißt, kurzfristig kann es sein, dass wir vorsichtshalber, um vorbereitet zu sein für das Schlimmste, Kohlekraftwerke in der Reserve halten müssen, vielleicht sogar laufen lassen müssen. Da muss der Pragmatismus jede politische Festlegung schlagen. Die Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein und das werde ich auch tun. Schon mittelfristig allerdings sind die beiden Dinge nicht gegeneinander zu stellen, sondern das Einzige, was niemandem gehört, ist der Wind und ist die Sonne.
Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister von den Grünen. Der Politikwissenschaftler Johannes Fawig hält auch nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine diplomatische Bemühungen für notwendig.
Natürlich ist es sehr vernünftig und geradezu notwendig, das russische Verhalten auf allen Ebenen zu verurteilen und auch zu sanktionieren. Aber wir müssen doch die Dinge mal vom Ende her denken. Was sind denn Szenarien, die auf uns zukommen, die ohne Diplomatie besser zu lösen wären? Da fällt mir keins ein. Und es wird auch ein Russland irgendwann jenseits von Putin geben. Und all das müssen wir jetzt intellektuell vorbereiten. Wir müssen also ein bisschen zumindest im Kopf antizyklisch denken und jetzt nicht weiter in eine radikale Eskalationsspirale geraten, die niemandem hilft.
Nach einer 5-monatigen Auszeit kehrt heute der umstrittene Kölner Erzbischof Wölki in sein Amt zurück. Dazu hier bei uns im Deutschlandfunk vor wenigen Minuten der Diözesanrat Tim Kurzbach.
Die 5 Monate waren durchaus eine gute Zeit, wo der apostolische Administrator, also der Titel, also der ihn vertreten hat, in der Tat für viel Vertrauen geworben hat, viele Gespräche geführt hat und auch ein bisschen eine Basis wieder entstanden ist. Und jetzt sind wir damit konfrontiert, dass wir wissen, er ist seit heute wieder da, aber eben nicht genau wissen, wie ist er wieder da, welches Programm gibt er sich, welche Veränderungen gibt es. Denn eins ist klar, in der großen Mehrheit, und zwar über alle Strömungen weg, von jung bis alt, ist klar, dieses System von Kirche, das hat keine Zukunft mehr. Das führt uns in eine Kernschmelze im Erzbistum Köln, aber auch darüber hinaus. Die Auszeit selber hat keines der Probleme gelöst.
Der Diözesanrat Tim Kurzbach. Deutschland streicht alle Länder von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete. Martin Ganselmeier.
Künftig werden nur noch dann Regionen zu Hochrisikogebieten erklärt, wenn dort gefährlichere Corona-Varianten auftreten. Diese Änderung ist eine gute Nachricht für Reiserückkehrer nach Deutschland, insbesondere für Familien mit Kindern. Da Kinder unter 12 Jahren oft nicht geimpft sind, mussten sie bisher in Quarantäne gehen. Ab morgen können sie sich direkt freitesten.